Content Kompass.
Content Kompass. Das ist, ich, so was nochmal aufnehmen, wird natürlich mich schwer, ehrlich gesagt.
Wir zwei, der Olaf und ich, der Gidon, wir machen heute was ganz Besonderes. Wir nehmen die Folge über Sales Funnels und die Customer Journey einfach nochmal auf. Wegen technischer Probleme. Yeah. Voll cool. Das ist schön. Der Olaf und ich verstehen uns so gut. Wir sprechen wir nochmal drüber. Ist doch kein Problem.
Herzlich willkommen zu Content Kompass Kompakt.
Content Kompass Kompakt mit dem Thema, was ist der Unterschied zwischen einem Sales Funnel und einer Customer Journey? Und klar, der erste Unterschied ist klar erkennbar. Der Name ist anders. Sales Funnel und Customer Journey. Aber irgendwie geht es mir noch nicht so ganz in meinen Kopf rein, Olaf. Ich muss mich jetzt blödstellen, du hast es mir ja schon erklärt. Bevor wir aber zu unserem neuen Lieblingsthema kommen, besprechen wir doch die Links noch ein zweites Mal, die wir letzte Woche besprochen haben.
Genau, gerne. Wir haben als ersten Link das ist der Content Bird. Das ist ein Content-Marketing-Tool, / Linkaufbau-Tool. Das wollen sie heutzutage nicht mehr so gerne hören. Eigentlich hießen ja früher Linkbird, jetzt heißen sie schon länger Content Bird, weil sie sich eher als Content-Marketing-Tool sehen inzwischen, hat zum Interview gerufen und hatte mich mit anderen Experten gefragt, warum man jetzt gerade in Corona-Zeiten, obwohl wir das Thema nicht ansprechen wollten, jetzt haben wir es kurz drin.
Was ist Corona?
warum man in Corona-Zeiten auf Content-Marketing setzen sollte. Und da ist zum Beispiel von mir ein Statement dazu, von dem Stefan Tirsch, von dem Robert Weller, alles Kollegen, die wir bei uns auch hier schon im Content Kompass hatten. Und mein Statement kurz darauf eingegangen. Ich finde es wichtig, Content Marketing aktuell zu betreiben, weil wir gerade in unsicheren Zeiten sind und da brauchen die Menschen die Sicherheit von starken Marken und Content Marketing ist einfach ein sehr gutes Mittel, um die Marke aufzubauen. Deswegen. Deswegen war das meine Empfehlung. Und die Customer Journey kommt natürlich auch wieder drin vor.
Ja. Wir haben hier für jemanden haben wir angefangen, Gastbeiträge zu veröffentlichen. Vor der Krise. Mhm. Und der hat einen Online-Shop mit bestimmten Produkten, natürlich, wie in jedem Online-Shop. Und hat dann gesagt, als Corona losging, ja, mein Lager ist leer, wir können es mit den Gastbeiträgen jetzt nicht mehr machen, weil wenn dann die Leute anrufen und sagen, ich habe keine Ware, ich kann bei euch nichts kaufen, das ist doch Kacke. Also so, der hat es so als Abverkaufskanal gesehen mit den Gastbeiträgen. Ich meine, wenn wir in der Vergangenheit Gastartikel irgendwo bei T3N zum Beispiel veröffentlicht haben, kam danach.
Also Advertorials jetzt, oder?
Nee, wirklich. Wir haben da ja so eine ganz coole Systematik.
Ihr jetzt vom Wortliga aus.
Ja, genau, von der Agentur aus. Ja. Nicht vom Tool aus, sondern von der Agentur aus haben wir halt früher viel so Gastartikel angeboten.
Ja, für T3N habe ich auch früher viel geschrieben, aber schon lange nicht mehr.
Genau, Website Boosting und so, mich kennen ja weniger Leute als dich. Auf dich kommen die Leute ja zu. Ich muss ja jemanden ansprechen. Hey, ich habe hier einen Artikel zum Thema X, willst du den haben? Und da hat danach nie jemand, oder einmal, glaube ich, nachvollziehbarerweise, aber wenn wir da was veröffentlicht haben und das Ding
hat.
Da kommen nie die Leute direkt zu dir und sagen, hey, jetzt kaufe ich bei dir irgendwie Texte oder so.
Es ist ein Touchpoint von vielen und der Tropfen höhlt den Stein. Je mehr positive Touchpoints du setzen kannst und auch wenn das am Anfang erstmal nur unterbewusst du wahrgenommen wirst, auch wenn es nur dein Gesicht ist auf dem Foto des Autorenbildes und den eigentlich noch in dem Moment gar nicht interessiert, wer du bist, was du machst. Er hat irgendwie sich schon, zumindest dein Gesicht schon mal eingeprägt. Und beim nächsten Touchpoint guckt er sich dann eventuell an, wer ist denn eigentlich dieser Gidon?
Genau.
Der läuft mir schon ein zweites Mal über den Weg und macht hier guten Content und hilft mir weiter. Und der scheint sich ja auszukennen. Da gucke ich doch mal, was der Gidon macht. Das ist dann der nächste Touchpoint und so weiter.
Liest einen Beitrag bei der T3N von dir, liest auf deinem Blog was, in zwei Monaten liest du noch mal was auf deinem Blog und irgendwann kennt er Olaf Kopp.
Und am Schluss so schaffst du eine Marke im Kopf, ne? Das ist halt, und am Schluss bist du nicht mehr irgendeiner unter vielen, sondern du bist der, du bist der Olaf Kopp und der andere ist halt nur ein unbekannter, anonymer, also eine Nichtmarke halt im Endeffekt in dem jeweiligen Kopf dann drin.
Da sind wir ja eigentlich schon voll bei unserem Hauptthema, wir bleiben bei den Links, aber eigentlich sind wir da, berühren wir da schon voll unser Hauptthema, weil wir sind schon mitten auf dieser Reise eines Menschen hin zum Partner, zum Geschäftspartner, zum wie auch immer, von dir. Und auf dieser Reise lernt er dich kennen.
Genau.
Muss er dich kennenlernen, sonst kommt er gar nicht zu dir. Und dann kann so, okay.
Und weil diese Touchpoints in Form von Content ich auch als so wichtig sehe, blogge ich halt auch viel. Das ist eine Mittel, um Touchpoints mit mir und mit der Marke Aufgesang zu schaffen.
Ja.
Und da gibt es einen Beitrag, den ich geschrieben habe dort im Februar 2019 hat Google auf der Münchner Sicherheitskonferenz einen White Paper vorgestellt, wie sie mit Fehlinformationen umgehen. Und ich fand dieses White Paper sehr interessant, weil dort ging es darum, hat Google halt erklärt, wie sie dafür sorgen, dass eben in ihren Suchergebnissen, in der klassischen Suche, als auch bei YouTube und Google News, halt so wenig Fehlinformationen wie möglich auftauchen. Und das ist natürlich gerade in aktuellen Zeiten umso wichtiger. Und Google steht da halt unter einem enormen, wie Facebook genauso, unter einem enormen Druck, was das angeht, das Thema. Und deswegen haben sie sich da deshalb haben sie eigentlich im Februar 2019 schon dieses White Paper vorgestellt und das war so ein bisschen unterhalb des Radars irgendwie. Ich hatte vorher noch nie was von dem gehört und habe mir die Mühe gemacht, die Seiten mal durchzuarbeiten und so die Kerninsights, aber im Fokus auf die Google-Suche jetzt bezogen, mal raus zu extrahieren. Und da wurde halt zum Beispiel erwähnt, dass Google die Balance aus Diversität der Inhalte und Quellen sowie den Fokus auf vertrauenswürdige Quellen halten wollen. Also wenn du nur auf vermeintliche vertrauenswürdige Quellen setzt, hast du irgendwann ein sehr einheitliches Meinungsbild.
Ja, du hättest ja dann nicht mehr neue Erkenntnisse irgendwie über irgendwas drinnen.
Darunter würde dann die Diversität leiden und Google versucht halt, muss da halt diesen Spagat hinkriegen zwischen beiden irgendwie. Ne? Und das ist halt, das wollen sie auch. Ne? Dem der Herausforderung stellen sie sich da auch, zumindest was sie da sagen.
Also du kannst sozusagen konträre Meinungen kundtun oder nicht Meinungen, sondern auch irgendwie Daten, neue Erkenntnisse, Fakten, wie auch immer. Ob jetzt Marketing, Psychologie oder Gesundheit. Aber du musst dafür eine Autorität sein oder ein Autor bei einer Autorität sein. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Psycho-Blog irgendwie eine These vertreten möchte, die vor allem in diesem Gesundheitsbereich ist, mit Depressionen zum Beispiel, dann sollte ich eher schauen, dass ich bin ja bei Focus Online Autor zum Beispiel zu dem Thema, da ist einmal was veröffentlicht, dass ich eher dahin gehe mit meinem konträren Thema, weil mit meinem kleinen Dödelblog mit 15.000 Leuten im Monat drauf, da werde ich eher keine Chance
haben. Zum Beispiel, oder du musst zumindest die gängige Meinung auch mit drin haben. Also es spricht ja nichts dagegen, verschiedene Perspektiven aufzuziehen und dann vielleicht auch aber natürlich spielt ja die Autorität von dir als Autor, interessant, wo du es gerade sagst, in Autorität steckt ja auch Autor drin, das ist mir vorhin nie aufgefallen. Und die also Expertise ist eher eine Sache von
Menschen,
was schreibe ich da? Und Autorität und Vertrauenswürdigkeit bezieht sich eher auf dich als Autor oder Publisher generell.
Nicht nur drauf, ob das jetzt bei süddeutsche.de oder bei popelblog.xy.de online geht. Okay.
Genau.
Der Popelblog.
Und dieser.
Da geht es nur um Popel. Schneiden wir raus.
Und die Quality Rater Guideline, und da kommen wir ruckzuck in das zum Thema EAT, weil das steht ja für Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit und diese Begriffe tauchen halt sehr oft in diesem White Paper auf und diese Begriffe stammen ja aus dem Quality Rater Guidelines und die werden halt immer wieder in diesem White Paper auch zitiert und Google sagt das erste Mal ganz klar, dass die Quality Rater Guidelines, also diese Kriterien, die sie da nennen zur Bewertung einer Websites, als Vorbild dienen, wie auch der Ranking-Algorithmus der Ranking- bzw. Bewertungsalgorithmus auch im Optimalfall funktionieren sollte. Das haben sie noch nie, das haben sie noch nie so deutlich formuliert.
Krass, also das dieses PDF, was ich auch schon mal gesehen habe von den Quality Ratern. Mhm. Und der im Optimalfall sagt Google, soll das soll der Algorithmus irgendwann so nach diesen Kriterien
ähnlich funktionieren, genau. Und das haben sie noch nie so eindeutig gesagt. Sie haben zwar öfter schon gesagt, guckt mal, ihr solltet euch die Quality Rater Guidelines angucken, etc. Aber sie haben nie die Brücke zugeschlagen, ganz klar zu ihren Ranking-Algorithmen. Das steht da halt drin. Das fand ich super spannend. Also deswegen umso wichtiger, dass man sich dieses Paper mal anguckt irgendwie. Das muss man. Oder man guckt sich in meinem Blog, habe ich es ja auch zusammengefasst. Da beziehe ich mich allerdings auf ein bisschen ältere Quality Rater Guidelines, der Beitrag ist schon ein bisschen älter, aber im Endeffekt hat sich seitdem auch nicht wahnsinnig viel geändert. Wichtig ist halt, 2015 ist halt das EAT-Thema da reingekommen und das ist da auch schon mit beleuchtet.
Also ich sollte alles dran setzen, wenn ich mit Content arbeite, online, dass ich mir einen guten Ruf aufbaue mit meinen Inhalten und dafür muss ich wahrscheinlich einfach jahrelang das Brett bohren, mit meine Themen spielen, mir dazu eine Bekanntheit aufbauen. Mhm. Auch, also ich muss zum Autor werden, ne?
Auch zu einer Autorität und zu einer vertrauenswürdigen Quelle halt. Sei es als Autor oder Publisher, ne?
Da geht es ja auch um die Domain, um die Website, aber
auch das ist dann die Publisher-Seite so ein bisschen. Mhm. Und die Autor-Seite ist ja wirklich derjenige, der dieses Stück Content quasi geschaffen hat. Ja. Oder wer das geprüft hat, reicht eventuell auch schon. Oder ob sich andere daran beteiligt haben, wenn du zum Beispiel Expertenstimmen mit reinnimmst und so. Die können natürlich auch dazu sorgen, dass dieses Stück Content auch an Expertise gewinnt, auf jeden Fall.
Ich erinnere mich da immer wieder, ich habe es sicher schon mal erzählt, an unser Google Maps Projekt Suchkraft 2012. Mhm. Da haben Artikel, ich habe sehr viel über das Thema gebloggt eine Zeit lang, Google Local Optimierung, und da haben dann Artikel zum Teil nicht gerankt, weil ich vergessen habe, meinen Autoren im WordPress einzustellen, meinen Gidon Wagner. Dann ging es irgendwie als Admin online und immer wenn ich dann wenn ich dann Gidon Wagner eingestellt habe, dann sind die Sachen auf einmal besser gerankt. Das fand ich, also ich glaube, es war damals sehr extrem. Das war auch die Google Plus Hochzeit, wo sie das probiert haben zu pushen. Ich hatte das Gefühl, dass das sehr extrem gezählt hat damals,
Länger so und ich reite ja seit 2014 jetzt auf diesem Markenaufbauthema nicht ohne Grund rum. Also das ist kein Thema, was uns erst durch die Core-Updates der letzten 2 Jahre begleitet. Das ist vorher auch schon ein Thema gewesen. Ich habe das Gefühl, in den letzten 2 Jahren hat es nochmal ordentlich an Gewicht gewonnen. Aber dazu wird es auch bald ist er schon draußen, wenn die Folge online geht. Muss ich mal gucken. Werde ich auch nochmal dieses ganze EAT-Thema nochmal auseinandernehmen. Und was man denn machen kann, um das zu optimieren. Dann gibt es, wurde noch, stand noch drin, da hat nur Google nochmal betont, dass die Suchergebnisse nicht von Menschen bewertet werden. Das liegt irgendwie auf der Hand, weil wäre ein bisschen aufwendig. Und das ist halt der Unterschied zu den Quality Rater Guidelines. Das sind natürlich Guidelines für Menschen und sie. Wenn Mensch, Google wird es wahrscheinlich nie hinkriegen, algorithmisch zu bewerten wie ein Mensch, aber sie versuchen sich dem zumindest anzunähern. Mhm. Und dann stand noch drin, dass diese EAT-Bewertung bei Google News nochmal höher gewichtet ist als in der Google-Suche, aber dass der Algorithmus, Bewertungsalgorithmus von Google News und Google-Suche auf derselben Algorithmen-Basis beruhen. Also bloß eben dann im Feintuning dann halt unterschiedlich sind. Ne? Das ist bekannt, dass bei Ümel-Themen, also Your Money, Your Life-Themen, ich sag mal Medizin, Finanzen, E-Commerce, EAT stärker gewichtet wird. Und dass bei Krisen, besonders bei Ereignissen wie Wahlen oder wie jetzt Corona, die Bewertungskriterien gemäß EAT wichtigster Ranking-Faktor sind.
Ja. Wobei ich dazu sagen muss, also mit Depression, ich komme immer wieder auf dieses schöne Thema zu sprechen, Depression, damit habe ich keine Chance zu ranken mit meinem Herz bis Kopf.de. Mhm. Mhm. Aber zu so Sachen wie Nichts macht Spaß und Sinn, das ist einer meiner bestlaufenden Artikel, das ist ja ein Depressionsthema. Zu diesem Thema erscheine ich, weil es nicht diesen klinischen Begriff drin
genau,
hat. Das fand ich
genau.
total interessant.
Ja, aber das ist genau das. Das eine ist ein Ümelbegriff. Der Depression fällt unter die Ümelthemen.
Ja.
Keinen Bock auf irgendwas. Das ist ja so ein Motivationsthema. Vielleicht kann man da auch rein interpretieren.
Auch.
Das ist halt nicht so medizinisch angehaucht. Ne? Mhm. Also dadurch fällst du mit dem Thema nicht in den Übelbereich und dadurch zieht die ERT-Bewertung nicht ganz so stark und deswegen zählt das Dokument an sich dann noch viel mehr.
Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch ein Tipp für manche, die uns jetzt zuhören. Die da sich da hart tun, eben wegen der ERT-Thematik, da nach oben zu kommen als junger Publisher, dann vielleicht ist das Thema von der anderen Seite anschauen und in diesen schönen Longtail gehen. Nichts genau. macht Spaß und Sinn, das geben so viele Leute einen im Monat. Das ist unglaublich.
Letzter Punkt war dass Google mit Fact-Checkern arbeitet, gerade im News-Bereich. Das kann man sich auch ein Bild von machen, wenn man den, es gibt einen, wie hieß er denn jetzt nochmal, letztes Mal ja auch schon bei der ersten Aufnahme, Fact-Check Explorer heißt der, glaube ich, ne?
Ja.
Und dass man da halt einen Begriff eingibt, und dann sieht man halt, werden Dinge, Falschmeldungen halt richtig gestellt von Organisationen wie zum Beispiel korrektiv.org in Deutschland jetzt und weltweit arbeiten sie damit mit Faktencheckern zusammen, quasi, die dann diese News nochmal durchgehen und dann Kommentare hinterlassen, wo Falschinformationen hinterliegen.
Ich glaube, da ist meine Aufnahme abgebrochen, wo ich auf diesen blöden Faktchecker gegangen bin während unserer Aufnahme.
Dann mach das diesmal nicht.
Fällt mir gerade auf. Ja, wir sind jetzt ungefähr bei 15 Minuten und da hat meine Aufnahme. Nee, ich mach's jetzt diesmal nicht. Unbedingt muss ich es gleich ausprobieren, was der Olaf hier erzählt, den Faktchecker eingeben.
Den nehmen wir aber in den Shownotes damit auf, ne? Den Link zum Faktchecker, okay. Dann gibt es einen Gastbeitrag von Patrick Mebus bei mir im Blog, und zwar zum Thema Owned Machine Learning, wieso unternehmenseigene Algorithmen in SEA und Online-Werbung überlebenswichtig sind. Also er beschreibt da eigentlich im Endeffekt, er geht erstmal grundsätzlich ein auf die unterschiedlichen Arten von Machine Learning, so die Grundlagen, und dann sagt er, warum es wichtig ist, eigene Machine Learning-Algorithmen zu entwickeln um eigene Modelle und eigene Daten halt dann im Endeffekt zu haben und sich nicht auf die Algorithmen von Google, Facebook und Co. verlassen zu müssen.
Wo wir gerade schon bei deinem Blog sind, da tut sich ja Erstaunliches drauf, habe ich gehört.
Oh ja.
Da gibt es jetzt Premium-Inhalte.
Es gibt Premium-Inhalte, richtig.
Ich dachte davor, die sind alle schon diesen Premium, jetzt ist es noch Premium-mäßiger.
Jetzt sind sie für mich persönlich Premium-mäßiger, weil ich damit versuche, ein bisschen was zurückzubekommen für das, was ich seit 10 Jahren mache mit dem Blog.
Du hast wahrscheinlich in 10 Jahren ein Jahr am Blog gearbeitet, oder? Also an Zeit. Also du hast zusammengerechnet wahrscheinlich, ein Jahr saß dann dein Blog von den 10 Jahren.
Das kann ungefähr hinkommen, ja.
Ja.
Also, und dieses eine Jahr will ich mir jetzt vergolden lassen. Nein. Ich will, Mario Janke hat mich drauf gebracht, weil er mehrfach in seinen letzten eigenen Podcasts und bei Facebook eben das angeprangert hat, dass wir in unserer Branche zu viel Content nach draußen geben, kostenlos, hochwertigen Content, der anderen Leuten weiterhilft, der eigentlich mehr wert ist, also verkauft werden könnte. Und ich will einfach.
Das ist interessant. Wo hat er das erzählt? Weil das hatte ich hier nämlich auch gerade, glaube ich, irgendwie vor einem Jahrhundert schon mal erwähnt, dass ich das irgendwie auch schade finde, weil du gibst so viel geilen Content raus, der. Also das ist so selbstverständlich geworden, dass der nichts kostet und dadurch schmälerst du den Wert auch von Inhalten, wenn du nichts dafür verlangst.
Naja, es genau, und die andere, und man
zum Teil.
Geht natürlich auch auf so eine gewisse Dankbarkeit, die dann nicht mehr da ist, ne? Weil dann gucke ich halt nicht bei dir, dann gucke ich woanders. Ja, aber der Content ist halt nicht, der ist teilweise einzigartig, den ich auf dem Blog habe, weil es halt Sachen drin stehen, die gibt's zumindest in Deutschland so nicht nachzulesen, beziehungsweise gibt's auch teilweise international nicht so nachzulesen und da könnt ihr auch ein Buch zu schreiben und es verkaufen oder ein E-Book, aber da habe ich mich dann dagegen entschieden, so ein E-Book dann irgendwie draus zu machen, zu verkaufen, weil ich ich weiß ja nicht gar nicht, wie die Resonanz ist. Wenn ich jetzt ein E-Book extra noch produziere und nochmal Arbeit reinstecke, wo ich ohnehin schon in die Blogbeiträge Arbeit gesteckt habe und nachher kaufen es nur 5 Leute, dann bringt es mir halt nichts. Und ich will das so ein bisschen mein Ausflug in die Paid-Content-Welt, weil ich halt damit auch ein bisschen Erfahrung sammeln will und ich will damit nicht reich werden, sondern es geht mir einfach darum, dass ich mal gucke, wie viel ist denn mein Content am Markt Wert. So, weil du, wenn du schreibst, weißt du, kriegst du kein Gefühl dafür, was für einen Wert dein Content eigentlich hat.
Mhm. Klar, ich meine, du kannst auch hochwertigen, geilen, wo Leute dankbar dafür sind, Content entwickeln, der nichts kostet. Aber ich finde, es ist, man sollte zumindest, sind wir in Betracht ziehen, kann ich dafür nicht auch mal Geld verlangen? Vor allem, wenn ich mich so lange hinsetze. Mhm. Und wir haben jetzt eine ganz besondere Challenge für unsere Hörer vor. Mhm. Für alle unter euch, die sich mit Paid Content auskennen, sind wir nämlich auf der Suche nach Tipps, was ihr noch anders machen würdet, vielleicht an Olafs Stelle.
Genau, wir werden ja auch eine Sendung haben im Herbst, glaube ich, wird die, Spätsommer, Herbst, wird, da haben wir tolle Gäste, da wird es speziell Fokus um Paid Content gehen, aber wir würden euch gerne auch mal fragen, vielleicht habt ihr da draußen ja Erfahrungen selber mit Paid Content gesammelt, was sind eure Erfahrungen, was würdet ihr anders machen? Als ich zum Beispiel, oder vielleicht, was habt ihr gar nicht auf mich, auf das, was ich da gerade treibe, bezogen, sondern auch generell, wenn ihr Tipps habt, welche Bezahlmethoden. Ich habe mich jetzt gegen ein Abo-Modell für ein einmaliges Lifetime-Modell, also man zahlt einmal aktuell 49 Euro und kann dann die bisherigen Premium-Beiträge und alle kommenden, die kommen werden, sich angucken. Das heißt, es sind, glaube ich, jetzt 10 bis 12 Premium-Beiträge drin, wo ich jetzt umgestellt habe, die vorher frei waren, plus jetzt alle weiteren Premium-Beiträge. Jetzt kann man quasi mit dem Early Bird 49 Euro, das wird sich mit Sicherheit noch erhöhen mit der Menge der Beiträge, kann man jetzt noch sich quasi die Lifetime Freiles-Lizenz holen für 49 Euro.
Ziemlich geil für Leute, die tief ins Thema Content und SEO einsteigen wollen, glaube ich. Und ich glaube, damit hilfst du auch nochmal Leuten zu sehen, wo sind denn hier besonders wertvolle Inhalte, die besonders wichtig sind vielleicht. Die sind nämlich, die würde ich jetzt in diesem Premium-Bereich auch vermuten.
Genau.
Da sind die besonders hilfreichen, nützlichen Sachen. Und genau, also jeder von euch ist hiermit eingeladen, mal auf den Premium-Bereich vom Olaf zu schauen, auf semdeutschland.de und gebt uns eure Erfahrungen, eure Tipps, lasst uns ein bisschen an diesem Projekt arbeiten. Ich finde es sehr spannend, wenn wir da, auch wenn du ein bisschen über deine Ergebnisse sprechen könntest, Olaf.
Also bisher habe ich einen zahlenden Kunden habe ich bisher.
Okay. Aber ein zahlender Kunde ist mehr als null. Das ist, also,
ja, gut, ja.
Nee, vor allem, das ist immer, wenn ein Mensch dafür bereit ist zu zahlen, sind auch mehr Menschen dafür bereit zu zahlen.
Ja, das man muss halt eventuell an der Kommunikation noch arbeiten, aber das sind halt die ersten Gehversuche und ich bin ja so ein Freund von agile Projektentwicklung. Immer, weil ohne das Perfekte gibt es eh nicht. Also,
ja. Ich habe ja mal schon ein Jahr her, glaube ich, da habe ich immer so Live-Coachings gemacht, habe ich Texte besprochen und Leute konnten sich per Zoom reinschalten und dann am Anfang habe ich, glaube ich, 200 Euro dafür verlangen wollen im Monat. Dann habe ich irgendwann gesagt, es ist freiwillig, ob du zahlst. Das war auch mal so ein Versuch. Und dann habe ich, und irgendwann habe ich dann auch gemacht, du kannst den Betrag sogar frei wählen, den du zahlst.
Das ist also Crowdfunding-mäßig so ein bisschen.
Ja, genau. Und da waren dann tatsächlich ein paar Leute dabei, die das kleinste Paket, ich glaube, das waren 50 Euro im Monat, die das gebucht haben und dann bei meinen Coachings dabei waren. Da bin ich jetzt auch nicht reich geworden und ich habe es dann irgendwann auch aufgehört, weil es zu viel Zeit war.
Ja. Vor allen Dingen dieses Abo-Modell ist halt, das setzt sich halt enorm unter Druck, dass du auch immer für Content sorgen musst. Ne?
Und was nachliefern, ja.
Und das wollte ich mir nicht geben, den Druck, weil ich will schreiben, wenn ich schreiben will und was zu erzählen habe und nicht, weil ich schreiben muss, weil sonst meine Abonnenten so unzufrieden werden. Und das ist halt auch eine Entscheidung dafür viel gewesen. So.
Ich finde tatsächlich auch dieses Buchthema cool. Also das könntest du dir vielleicht, ein Live-Tipp von mir, also das funktioniert auf meinem Blog ja ganz, ganz okay. Also ich mache ja 200 bis 300 Euro Umsatz im Monat. Das ist für mich so ein Taschengeld. Aber muss man überlegen, 15.000 Besucher im Monat.
Haben die Leute, glaubst du, dass das Empfinden dann wertiger ist? Also dass der Wert höher geschätzt wird, wenn du das in dem E-Book zusammenführst?
Ich habe es nicht in einem E-Book zusammengeführt, sondern ich habe Interviews geführt mit Leuten zum Thema Selbstbewusstsein, mit Trainern, mit
Das Buch mit hast du mir auch geschickt.
Ja, genau. Und das hatte ich zuerst bei einem anders Print rausgebracht und jetzt habe ich es selbst digital bei mir veröffentlicht.
Mhm.
Und
ist ja dann ein E-Book.
Ist ein E-Book, genau. Mhm. Was du ja auch machen kannst, ist deine Blogbeiträge der letzten, deine Top-Blogbeiträge der letzten 10 Jahre nehmen und zu einem Buch zusammenfassen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein cooler Mehrwert für deine Besucher, weil du kannst dir dann diese Blogartikel nochmal schön aufbereiten und ein bisschen komprimieren, vielleicht ein paar coole Listen noch dazu machen oder ein paar schöne Zusammenfassungen. Und dann habe ich zu einem bestimmten Thema, habe ich dann eine geile Sammlung komprimiert da. Das ist extrem viel wert, weil ich müsste mir doch erstmal deine 500 Blogartikel sichten und dann schauen, was hat er alles zu dem Thema geschrieben.
Ja, aber wenn ich die im Premium-Content-Teil, im Premium-Content-Bereich, den wir ja auch verlinken werden in den Shownotes oder einen Link in den Shownotes gibt, dort sind sie ja auch gesammelt, ne? Also.
Genau. Ja, ein Buch ist natürlich nochmal so ein schönes Format, das kann ich nochmal schön layouten und wie gesagt, du kannst dich da halt noch ein bisschen spielen in so einem Buch. Du kannst halt auch mal, keine Ahnung, einen roten Faden sich durchziehen lassen durch die verschiedenen Kapitel. Mm. Also ich könnte es mir auch gut vorstellen bei dir, aber der Premium-Bereich ist doch super, vor allem für deine Zielgruppe. Das sind ja alles Selbstprofis, deine Zielgruppe. Also du hast immer gesagt, du sprichst selbst eigentlich Multiplikatoren an, die selbst irgendwo tief drin sind im Thema und vielleicht haben die gar keinen Bock, sich zu dem Thema ein Buch durchzulesen. Ich würde tatsächlich auch viel Befragungen mal machen. Also wir machen bei uns im Tool, haben wir jetzt auch erst wieder eine Befragung gemacht. Woher kennst du das Tool und für was benutzt du das Tool?
Machen wir ja, also Hodger nutze ich ja schon seit 2 Jahren auf der Website. Da stelle ich halt andere Fragen, jetzt nicht bezogen auf den Paid-Content-Bereich, sondern eher bezüglich der Agentur halt stelle ich da Fragen. Wo hast du uns kennengelernt? Woher kennst du uns?
Ja, genau.
Was fragt ja, welche Themen interessieren dich, frage ich teilweise ab, sowas.
Man könnte ja auch mal, keine Ahnung, was interessiert dich am Thema ERT besonders? Mhm. Und also, weil ich habe auch schon so Fachbücher gesehen, die dann irgendwie 200 € gekostet haben. Und ich glaube, das ist in jedem Bereich möglich. Also, dass du wirklich etwas machst mit einem unglaublichen Nutzen. Also, wo jemand direkt danach was ableiten kann für seine Strategie.
Wenn du wenn du genau das Thema von dem jeweiligen gerade triffst, ne? Wo er gerade dran sitzt und er findet halt woanders nichts. Ne?
Ja.
Also, ich habe auch ein Information Retrieval Buch für 80 € hier stehen. Ne?
Ja. Also, ja, und stell dir mal vor, du würdest jemanden, gerade mit Blick auf diesen ERT-Algorithmus, irgendwie 5 Wege aufzeichnen von Kunden von dir oder von Partnern von dir selbst, wie sie in diesem Mechanismus eine Marke aufgebaut haben. 5 Anleitungen oder so. Und dann die für jeden passen oder die für eine ganz bestimmte Branche passen. Da würde ich sofort 200 € dafür ausgeben, wenn ich dann dafür irgendwie ein Konzept für meinen Blog da habe. Voll geil.
Und dann letzter Link, ich lege auf jeden Freitag, ich habe meine DJ-Lust wieder entdeckt und jeden Freitag,
DJ Olek.
Jeden Freitag um 20 Uhr gibt es schwarze Musik, sprich Hip-Hop, Funk, Soul, Disco auf twitch.tv/DJ Olek, Link in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch da als Zuschauer gewinnen kann.
Das sind ja richtige Underground-Veranstaltungen. Du bist ja auf Twitch gewechselt, weil YouTube immer die Videos sperrt wegen der
Facebook.
Facebook. Wegen der urheberrechtlich geschützten Sachen, die du da
Die schalten die stumm, beziehungsweise brechen dann den Stream irgendwann ab. Und genauso bei Instagram und bei Twitch geht es halt noch da ist so meine andere Leidenschaft und die habe ich wieder für mich entdeckt in der Corona-Zeit. Und wer Bock hat, 20 bis 22 Uhr auf jeden Freitag.
Ich habe letztens mit einer Freundin gewhatsappt und haben uns dann verabredet zu einem Auftritt von dir und haben dann da haben uns dann eigentlich unterhalten und haben dann gar nicht, ehrlich gesagt, so viel. Also wir haben es dann im Hintergrund laufen lassen, es war extrem angenehm, entspannend, dein Mix. War ziemlich geil und war echt ein cooles Erlebnis.
Ist für mich auch jeden Freitag ein Erlebnis. Ja. Mit der Technik vor allen Dingen. Jetzt habe ich die Soundprobleme auch im Griff.
Was auch ein cooles Erlebnis ist, ist ein Fachbuch zu veröffentlichen, zum Beispiel. Und da habe ich mache ja so einen eigenen Podcast mit der Wortliga, die Sprachstunde, und da hatte ich den Christian Deutsch zu Gast, der ursprünglich bei der Wirtschaftswoche, war er, glaube ich, Journalist im Verlag, war dann freier Journalist und ist dann irgendwie mit dieser Zielgruppe Berater zusammengetroffen, damals schon, und hat gemerkt, diese Leute haben unglaublich viel zu erzählen. Und einer hat dann gesagt, er würde gerne ein Buch veröffentlichen. Und dann hat er sich darauf mit der Zeit darauf spezialisiert, für so, auch für die Leute wie dich, Olaf, du wärst auch Zielgruppe.
Ich schreibe, habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Ich sitze gerade an einem Buch, ja.
Und manchmal hat man ja oft hat man viel zu viel Wissen im Kopf. Ich zumindest, also bei Sachen, wo ich meine, mich auszukennen und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Und der hat so eine Systematik entwickelt, die Wissenslandkarte nennt er das. Das ist dann, soweit ich das verstanden habe, am Ende fast wie so eine Infografik, und der holt, oder nicht wie eine Infografik, aber so ein Modell, wo er das Wissen aus dir rausholt und sozusagen dann neue sichtbar macht, für wen könnte dieses Wissen denn interessant sein? Also der arbeitet dann mit dir eine Leitfrage aus, eine Zielgruppe für dein Buch oder auch für Fachartikel. Und der hat in meinem Podcast, hat er 50 Minuten lang erzählt, wie man Fachartikel aufbaut und Fachbücher. Also ja, letztendlich, also Fachtexte. Also eigentlich eine ziemlich genaue Anleitung auch drin, wie er so ein Inhaltsverzeichnis aufbaut, wie er zu den Kernthemen kommt. Also extrem spannend. Ich müsste es mir selbst eigentlich nochmal anhören, weil ich selbst immer beim Aufnehmen und Schneiden nicht so viel mir merke, sondern so viel auf die Technik schaue. Also unglaublich gehaltvolle Sendung zum Thema, wie schreibe ich Fachtexte und wie bringe ich auch die Info auf den Punkt, die meine Zielgruppe wirklich interessiert. Der Sprachstunde, mein Link-Tipp.
Und ich schaue es mir an.
Geilo. Und ich habe hier noch stehen, arbeiten, konzentriert arbeiten ist der Shit. Ja, so kleine Weisheit, die irgendwie auch jeder schon mal gehört hat, so wie toll das ist, sich zu konzentrieren, dann schafft man viel mehr. Multitasking ist furchtbar. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Olaf, aber wenn ich anfange, Multi zu tasken, dann funktioniert bei mir gar nichts mehr. Und ich habe rausgefunden, dass das eigentlich Schlimme ist, das Wechseln von Themen. Also ich beschäftige mich mit einem Content Kompass, dann ruft jemand an, also mit dem Schneiden, dann ruft jemand an, dann muss ich mich daran denken, und dann, um wieder in den Content Kompass Schnitt reinzukommen, brauche ich unglaublich viel Energie und Zeit.
Ja, definitiv. Ich bin leider auch so ein Opfer vom Multitasking, und ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, diese unruhige Geist-Thematik, dass man sich länger auf was fokussieren kann oder dass einem das ganz schwer fällt, weil es halt so ein Überangebot an Informationen und Möglichkeiten gibt, sich abzulenken. Ja. Und dass man das aber, glaube ich, das aus Effizienzgründen das Blödeste, was man machen kann. Also dieses ständige Switchen, weil, wie du sagst, es ist halt, du musst jedes Mal das Auto neu anschieben. Und wenn man weiß, physisches Gesetz, wenn man ein Auto anschiebt, dann sind die ersten Zentimeter die schwierigsten. Mhm. Und so ist das halt mit jedem neuen Task, den ich beginne quasi.
Ja. Und wir schaffen es jetzt gerade intern, also ich schaffe es jetzt gerade bei uns intern, dass irgendwie immer besser aufs Content-Marketing von wortliga.de konzentriere. Und stehe morgens auf und setze mich hin und fange einen Artikel an oder spreche mit einem Gastautoren und setze mich direkt an das Thema, weil ich den Support jetzt nicht mehr selbst mache, sondern macht jetzt bei uns jemand anders. Der David macht das jetzt, auch übergangsmäßig, wird dann irgendwann auch wieder jemand anders machen, aber das war eine halbe Stunde am Tag, und diese halbe Stunde, die ich mich zuallererst rangesetzt habe und die neuen Kündigungen und die Nachfragen von Nutzern durchgegangen bin, die haben mir unglaublich viel Zeit und Energie genommen für meine Kernaufgabe bei uns, mich um den Blog zu kümmern. So, das kann ich einfach am oder ja, auch also Marketing machen für uns, das, da bin ich einfach am besten aufgehoben, auch kreativ arbeiten, und das funktioniert jetzt viel, viel besser, seitdem ich mich morgens einfach zuerst da dran setze. Das ist faszinierend. Das ist unglaublich, ja. Wegen dieser halben Stunde, die fehlt.
Ich glaube, jeder muss, und dann gibt es ja noch innerhalb des Tages halt natürlich diese Tageszeiten, die jeder ganz individuell für sich entdecken muss, wo er halt am effektivsten ist. Ne? Das gibt es ja auch so eine These, zumindest, dass jeder unterschiedliche da tickt irgendwie.
Ja, ja. Da macht jeder jeden Tag so eine kleine Reise durch seine verschiedenen Tasks, und auf dem Weg zum Feierabend bleibt er dann an verschiedenen Sachen hängen und ist da unterschiedlich effizient. Und bei den wichtigsten Sachen sollte man irgendwie halt besonders viel Konzentration drauf legen können, ne?
Ja.
Jetzt habe ich probiert, den Bogen zur Customer Journey zu kriegen.
Kommen wir zum Hauptthema. Wir brauchen diesen von Marco Young, diesen Hauptthema-Teaser.
Hauptthema. Tiki. Olaf, Customer Journey.
Ja.
Mit einem Sales Funnel kann ich ja eigentlich, habe ich vorhin noch mal drüber nachgedacht, gar nicht so richtig Content bauen, ne? Deswegen habt ihr euch bei Aufgesang auch dazu entschieden, viel mit der Customer Journey zu arbeiten, weil diese für Content auch ein tolles Modell ist.
Ja, für alles. Also die Customer Journey, wie der Name schon, also ein Sales Funnel, wie, also erstmal Unterschied, vielleicht fangen wir an. Also die Customer Journey ist ja ein sehr nutzerzentrierter Ansatz. Da steckt das Wort Customer drin, also Kunde, also Kundenreise. Und da sieht man schon eine sehr nutzerzentrierte Perspektive auf das Thema, obwohl Customer Journey eigentlich nicht der optimale Begriff ist. User's Journey wäre besser. Weil es eben nicht nur um bestehende Kunden geht, sondern vor allen Dingen eben auch noch Nicht-Kunden geht und auch eventuell um andere Leute geht, die gar keine potenziellen Kunden sind. Deswegen, man kann ja auch eine Employee Journey zum Beispiel draus machen. Das ist dann die, wenn man Mitarbeiter sucht. Das kann man ja anwenden auf das Modell, kann man auf verschiedene Szenarien halt anwenden.
Man könnte ja auch kurz auf Deutsch sagen, der Weg des Menschen zu mir als Kunde oder zu mir als Fan oder
ja. Der Weg vom Nichtkunden zum Kunden oder vom, oder wie baue ich, oder der Weg vom Markenaufbau, weil im Endeffekt funktioniert, kannst du mit der Customer Journey Performance als auch Branding halt zusammen abbilden irgendwie, weil wir haben ja vorhin schon angesprochen, Branding ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von positiven Touchpoints, die irgendwann dafür zu führen, dass ich irgendwann eine Marke bei wem im Kopf bin. Ne?
Ja, oder du könntest ja auch sagen, also ich sage das so auf Deutsch, weil ich finde, da wird manches manchmal noch klarer, der Weg vom Studenten zum industriellen Großkunden. So, weil, weißt du, also jemand ist Student.
Das war ja das Beispiel, was ich letztes Mal auch genannt hatte mit dem Glossar, was wir machen, wo ich sage, wenn jemand, ich bin nicht traurig über die 40% Auszubildenden und Studenten, die sich bei mir auf der Website rumtreiben, weil sie sich im Glossar informieren. Die sind zwar aktuell keine potenziellen Kunden, aber sie werden wahrscheinlich, wenn sie das lernen oder das studieren, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sie später im Marketing oder Kommunikation arbeiten werden und die werden mich dann irgendwie schon kennen oder die Aufgesang schon kennen. Ne?
Und dann können sie sich Premium-Inhalte bei dir kaufen und
das kommt dann. Das ist dann, erstmal kommt sie kommen, informieren sich kostenlos im Glossar, sind dann schon so weit, haben sich so die Basiswissen angeeignet, dann brauchen sie mehr Wissen, dann kaufen sie einen Premium-Content und dann, wenn sie später als Marketingleiter irgendwo sitzen, dann beauftragen sie uns mit dem 100.000-Euro-Auftrag.
Das wäre jetzt als eine Agentur. Schöne kleine, wahrscheinlich vereinfachte Reise von Studenten hin zum letztendlich dann Agenturkunden. Mit sechsstelligem Budget.
Ja.
Alles hat angefangen, dass jemand gesagt hat, ich muss das für meine Masterarbeit verstehen, das Thema. Oder
genau, damit ergänzen. Hat dann alles im Endeffekt angefangen. Eigentlich war der erste Impuls überhaupt, dass er sich in die Customer Journey reinbewegt hat. Ich muss eine Hausarbeit schreiben oder ich muss eine Diplomarbeit schreiben oder eine Bachelorarbeit.
Und nur mit Werbung wäre es schwer, jemanden 10 Jahre oder 7 Jahre lang bei der Stange zu halten, aber wenn man eben spannende Infos oder vielleicht sogar mal ein Buch jemandem bietet, dann gewinnt man den als Begleiter oder dann begleitet man den auf seiner Reise. Ne?
Und da wird eine Beziehung aufgebaut auch, ne?
Ja.
Also in gewisser Weise. Und jetzt auf den Sales Funnel. Der Sales Funnel ist eher aus der Unternehmensperspektive gedacht. Da steckt das Wort Sales drin und das Wort Funnel drin. Da geht es eigentlich nur darum, wie schaffe ich den einmaligen Abverkauf.
Und es gibt ja es geht dann immer um den Verkauf, weil es heißt ja Verkaufstrichter, Sales Funnel. Und es kann mehrere Sales Funnels innerhalb der Customer Journey geben. Es kann den Sales Funnel, bleiben wir bei deinem Blog, hin zum Premium Content geben. Jemand liest deine Artikel, meldet sich zum Newsletter an, dann ist er in diesem Sales-Funnel drin hin zu Olaf Kopp, DJ Oleg Premium. Und dann, wenn der deinen Premium-Inhalt hat, dann ist der, könntest du wieder sagen, ich stelle jetzt wieder das Modell auf eines zweiten Verkaufstrichters und sag, ich begleite den vom Premium-Nutzer hin zum, muss ja noch nicht Kunde sein, sondern mal jemand, der eine kostenlose Beratung von mir.
Genau, der Sales Funnel kann ein Teil der Customer Journey sein. Ne? So kann man es betrachten, oder mehrere Teile der Customer Journey. Aber der Sales Funnel betrachtet halt keine Aspekte unbedingt wie Branding oder auch Kundenbindung und Kunden loyal machen. Und sowas wird in einem Sales Funnel halt eben gar nicht betrachtet. Da gehst du in der Purchase-Phase dann Schluss. Und da geht es eigentlich nur um schnell auf dem direkten Weg einen Verkauf zu initiieren oder ein Lead zu vielleicht auch. Aber meistens geht es beim Sales Funnel schon um Verkäufe. Also wir haben das Customer Journey Modell muss ja nicht als Funnel dargestellt werden. Wir haben es bei Aufgesang jetzt gemacht. Wir haben quasi ein Sales Funnel, also das Funnel Modell von einem Sales Funnel mit dem Customer Journey Modell verheiratet. Aber der Sales Funnel ist ganz klar, wie der Name schon sagt, ein Funnel. Ne? Customer Journey Modell muss nicht zwangsläufig ein Funnel sein. Da gibt es auch jetzt neuere Modelle, die sind im Kreis eher wie so ein Flying Wheel eher, heißt der neueste Schrei. Das ist halt so der ganz rudimentäre Unterschied zwischen diesen beiden.
Du hast mir ja auch gesagt, dass es mehrere Customer Journeys geben kann. Das war mir bei unserer Aufnahme letzte Woche noch nicht so klar. Habe ich jetzt gelernt. Das heißt, es kann für verschiedene Zielgruppen oder es gibt für verschiedene Zielgruppen verschiedene Journeys unter Umständen, verschiedene Wege, wie die zu mir kommen.
Das kannst du natürlich, könntest du theoretisch für einen Funnel natürlich auch, aber einen Sales Funnel auch so aufziehen. Mhm. Aber es ist halt wichtig, weil jeder, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Marketingleiter, wenn der potenzielle Persona oder Zielgruppe wäre, dann muss ich den vielleicht anders ansprechen als einen PR-Leiter meinetwegen. Der interessiert sich in frühen Phasen der Customer Journey halt für andere Themen und ich muss andere Anker, also Content-Anker oder Angel-Content, anderen Angel-Content ausschmeißen, um die halt zu erreichen in frühen. Und oft ist es so, dass dann die Customer Journeys auf Produktebene dann doch wieder zusammenlaufen, aber um sie früh abzufangen in der Customer Journey, brauche ich eigene Customer Journeys hier Zielgruppe.
Und mit der Customer Journey zu arbeiten, ist, finde ich, auch einfach nochmal ein, also viele Modelle gehen, finde ich, ein bisschen am Menschen vorbei. Da stellt man als Unternehmen so ein Modell auf und vielleicht ist der Sales Funnel auch sowas, ja. Man sagt, der Kunde kommt rein, ist Newsletter-Abonnent und dann ist der nächste Schritt im Sales Funnel, dass er ein kostenloses Beratungsgespräch. Okay, aber vielleicht verhalten sich viele Leute ja gar nicht so und wollen das gar nicht. Aber die Customer Journey bildet ja eher etwas ein Verhalten von Menschen ab und die Geschichte von Menschen.
Du guckst halt, es ist ein nutzerzentriertes Modell.
Du schaust, wie es ist und gießt es dann ins Modell.
Du denkst immer aus Kundensicht oder aus Nutzersicht und nicht aus deiner Prozesssicht. Und Sales Funnels ist stark aus der Perspektive gedacht auf deine eigenen Prozesse. Wie mache ich die Prozesse? Ist natürlich auch in der wenn du eine systematische Begleitung entlang der Customer Journey machen willst, dann brauchst du auch Prozesse, aber es ist eher nutzergetrieben. Da steht der Nutzer im Fokus und beim Sales Funnel stehen eher Prozesse im Fokus.
Da stehen die Prozesse im Fokus, wo ich den Nutzer reinbekommen will und auch muss durchaus. Ich muss, weil da ist ja nichts Schlechtes an und für sich. Aber fürs Thema Content und letztendlich richtest du ja auch dein ganzes Unternehmen, wenn du das konsequent einhältst, die Religion des Customer Journey oder der User Journey, richtest du ja auch dein ganzes Unternehmen danach aus, weil du schaust doch, verstehe ich richtig, oder? Du schaust, wie funktioniert denn meine Zielgruppe? Was sind das denn für Geschichten, die zu mir bringen? Du könntest es eigentlich auch als Story, finde ich, betrachten. Was ist die Story von unseren wertvollsten Kunden? Wie kamen die zu uns?
Die Customer Journey ist die Grundlage für eine nutzerzentrierte Unternehmensstrategie.
Genau. Das finde ich cool an dem Modell. Mich erinnert es immer ein bisschen an die engpasskonzentrierte Strategie, nach der wir arbeiten bei der Wortliga. Da suchst du dir zum Beispiel die erfolgsversprechendste, gibt's eigentlich nicht das Wort, die Zielgruppe, die den meisten Erfolg verspricht, raus. Und das ist die Zielgruppe, die mit ihren Bedürfnissen und Problemen wie die Faust aufs Auge zu deinen Stärken passt. Also du definierst dann die Zielgruppe über die Probleme und Bedürfnisse. Da kann dann ein Busfahrer neben einem Banker in der Zielgruppe drin hängen, wenn die beide Probleme haben mit ihren Kindern in der Schule oder wie auch immer, ja. Also das finde ich eine total fruchtbare und auch schöne, weil es eine Empathie in mir auch weckt, Art, meine Kunden, mein Publikum anzugucken, was geht in denen vor, was brauchen die, was sind ihre Probleme. Das ist dann besser als so eine, finde ich, besser als so eine Zielgruppenbeschreibung von ja, diese Klassiker, was du oft in so Personas drinstehen hast, was sind seine Werte und sein Auto, das er fährt.
Du kannst es auf Bedürfnisse oder auf Ereignisse kannst du natürlich auch, du kannst bedürfnisorientierte Zielgruppen bilden, du kannst ereignisbasierte Zielgruppen bilden, zum Beispiel das Ereignis, ich habe immer das Laufschuhbeispiel ganz gerne, diejenigen Menschen, die von ihrem Arzt bekommen, gesagt, ich bin ein Online-Shop, der Laufschuhe verkaufen will und meine potenzielle Zielgruppe sind eigentlich die von ihrem Arzt gesagt bekommen, dass sie Übergewicht haben und abnehmen müssen. Und weil dann hast du, und der hat jetzt zwei Möglichkeiten, er kann seine Ernährung umstellen oder Sport machen. Und wenn wir ihn irgendwie dahin kriegen, dass er eher auf Sport setzt, dann ist er schon ziemlich nah an meinen Laufschuhen dran. Weil dann muss ich ihm nur noch klar machen, pass auf, Laufen ist super gut geeignet, um abzunehmen. Das ist eine super Sportart und super effizient. Und dann habe ich ihn schon, dann braucht er Laufschuhe und dann habe ich ihn schon im Sales Funnel. Ja, dann habe ich ihn im Sales Funnel.
Irgendwann musst du ein bisschen Werbung und Vertrieb machen, um jemanden zum Kunden, als Kunde zu gewinnen wahrscheinlich. Meistens. Aber bis dahin begleitest du ihn einfach mit den Infos, die er braucht.
Genau. Und es sind ja mehr Ereignisse. Es treffen Ereignisse ein, dass sich jemand in eine Customer Journey in Form von einer Recherche begibt. Sei es eine Produktrecherche kann das sein, es kann aber natürlich auch eine Themenrecherche sein. Zum Beispiel, wie kann ich schnell abnehmen? Oder wie kann ich generell abnehmen? Diese Fragestellung kann, also auf ein Ereignis folgt ein Bedürfnis und daraufhin folgen meistens Fragen. Und Fragen wollen beantwortet werden und dann beginnt ein Rechercheprozess und jemand begibt sich quasi aktiv in die Customer Journey rein.
Und ihr bei Aufgesang helft euren Kunden dabei, die Schritte, die essentiellen Schritte, Touchpoints nennst du es ja immer, auf dieser Reise, auf der Customer Journey, auf der User's Journey rauszufinden.
Genau, rauszufinden, Content-Ideen zu entwickeln, Prozesse zu entwickeln, dass die systematisch auch diese Touchpoints miteinander verknüpft werden. Werbemittel, welche Werbemittel machen wo Sinn, welcher Content macht wo Sinn. Und dann halt ein systematisches Vorgehen entlang der Customer Journey halt zu schaffen, auch ein systematisches, konsistentes Kundenerlebnis im besten Fall entlang der Customer Journey zu schaffen. Damit schlägst du halt sowohl die Performance-Fliege als auch die Branding-Fliege mit einer Klappe.
Da wird so eine Einseitigkeit von Marketing auch endgültig, finde ich, lächerlich gemacht. Wenn du zum Beispiel früher gesagt hast, ich setze irgendwie auf Link-Building, um im Ranking nach oben zu purzeln. Ja, schön und gut, dann hast du halt einen Touchpoint geschaffen, aber du musst an allen Touchpoints arbeiten, weil jemand recherchiert mal und dann kommt er auf dich, aber dann muss er vielleicht auch in seinem Lieblingsmagazin mal von dir lesen oder wie auch immer. Oder
Ich finde, es gibt immer noch diese Impulskäufe, das passiert mir auch immer wieder, und zwar, wenn du wirklich gut, zum Beispiel, ich habe in diesem Jahr schon dreimal im Erstkontakt gekauft, also mir wurde eine Facebook-Werbung angezeigt und ich kannte den Shop vorher nicht, das war absolut neu, ein Kontaktpunkt und ich habe gekauft. Es passte halt wie die Faust auf Auge auf meinen aktuellen Kontext und auf meinen Geschmack und mein Interesse, und das funktioniert auch, dann reden wir nicht, dann müssen wir uns nicht groß, wenn sowas funktioniert, dann, wenn das auch immer funktioniert und bei dem Produkt funktioniert, dann müssen wir uns nicht groß mit Customer Journeys beschäftigen. Aber es gibt halt gerade bei komplexen, teuren Produkten reicht ein Touchpoint meistens oder ein Kontaktpunkt meistens nicht aus. Da müssen wir stetig immer wieder Kontakte schaffen, damit jeder irgendwann wir auch dann an dem richtigen, ich sage mal so schön, am richtigen Fleck mit dem richtigen Thema zum richtigen Zeitpunkt halt da sind, wenn derjenige dann kaufbereit ist.
Ja. Ja, und so Entscheidungen sind ja oft auch sehr stark emotional motiviert. Also
ja, haben wir ja bei Gesa gelernt, ne?
Genau. Ja, und auch da ging es ja dann viel um die Gestaltung von Content, aber auch bei der Kaufentscheidung. Also wir haben zum Beispiel ein Hosting, das kostet wahrscheinlich das Fünffache von dem, was wir sonst woanders bezahlen würden. Aber wir haben uns irgendwann für dieses Hosting entschieden, bei der Firma Warnet in Wolfratshausen, weil das eben eine kleine Gruppe von Menschen ist, die wir jederzeit anrufen können, wo wir nicht nur eine Nummer sind. Wenn mal was nicht geht, dann kümmert sich da einer drum, den kennen wir. Und es war so eine total emotionale Entscheidung.
Aber wie habt ihr die Erfahrung, zu der Erkenntnis müsst ihr ja gekommen sein.
Ja, ich hab mich mit dem, das ist ein Partner von uns.
Okay,
wir kennen die schon lange.
Gibt es partnerschaftliche Touchpoints vorher.
Schon. Da gab es verschiedene gemeinschaftliche Bewirtungen. Das waren Touchpoints, wo wir Schweinebraten gegessen haben.
Ja, auch alles Kontaktpunkte. Ja. Man denkt bei Kontaktpunkten immer nur um Werbemittel, an Content. Ja. Alles ist ein Kontaktpunkt. Auch der Kontakt mit dem Service-Mitarbeiter, mit dem Vertriebler, der freundschaftliche Kontakt beim Tennisspielen, bei irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen. Mhm. Das sind alles Kontakte und Touchpoints, die einen Eindruck hinterlassen, entweder einen positiven oder einen negativen. Mhm.
Ja, und auch mein negativer Touchpoint bei den Hostern, wo ich davor war, wo mir der Support gesagt hat, irgendwie so, aus unserer Sicht ist da alles in Ordnung auf der Maschine. Ja, aber es funktioniert halt trotzdem nicht. Das waren auch für mich negative Touchpoints. Ja.
Und damit machst du dir deine Marke halt kaputt, ne? Also dann, das ist, und das sagen wir auch immer in unseren Workshops, jeder Touchpoint kann gleich wichtig sein. Wir gewichten ja auch die Touchpoints in unseren Workshops, damit man, weil es beschafft kein Unternehmen der Welt. Alle Touchpoint herausragend zu gestalten. Wichtig ist, wichtig ist, die richtigen, effektiven, also die kritischen, erfolgskritischen Touchpoints zu identifizieren, um da möglichst viel Fokus drauf zu legen, dass das richtig gut ist.
So Touchpoints können doch dann aber auch die Frau oder der Ehemann, der mich berät, sein. Oder? So, keine Ahnung.
Wenn das ein Familienunternehmen
ist,
ja.
Nee, oder morgens beim Anziehen irgendwie so, wolltest du nicht nochmal hier nachfragen, was da, so aus dem persönlichen Umfeld Influencer, die du dann nicht...
Klar, auch Kontaktpunkte, klar. Alles Kontaktpunkte, die ich auf dem Weg hin zu einer Entscheidung halt durchlaufe, ne? Also...
Das Leben ist eine Ansammlung von Kontaktpunkten und Sales Funnels.
Sales Funnels vielleicht nicht, aber Kontaktpunkte. Und wenn du möglichst viele Kontaktpunkte in dieser Kette besetzt kriegst und mit deinen Informationen versehen kannst und mit deiner Marke, dann ist die Chance groß, dass das dein Kunde wird und auch auf Jahre ein treuer Kunde bleibt.
Ich müsste mal mit so Storytellern wie Uwe Walter, den wir ja auch schon mal hier hatten, mal reden, wie der das sieht, weil für mich klingt es kommt mir jetzt bei der zweiten Aufnahme zu dem Thema, das ist so eine schöne Geschichte, die ich da auch herausarbeiten kann, wie ein Kunde zu mir. Eigentlich ist es die Customer Journey ist auch, könnte man auch als Geschichte, wie jemand bei mir Kunde wird, bezeichnen.
Das ist eine Geschichte, geil. Das ist eine Reise, sagt mir auch immer.
Die Heldenreise.
Heldenreise gibt es ja auch beim Storytelling. Es ist eine Reise im Endeffekt.
Ne? Hey, das passt voll gut zusammen. Wir müssen den Uwe nochmal fragen, weil eigentlich, du hast ja bei der Heldenreise auch so Momente, wo der Protagonist, Foxy, aus, wo der Protagonist vor ein Problem gestellt ist, wo er zögert, wo er aufbricht. Du hast ja diese Punkte. Wahrscheinlich könntest du das wirklich auch ein bisschen auf die Customer Journey münzen, beziehungsweise ähnlich behandeln, das Modell, dass du sagst, okay, am Anfang kommt der Kunde mit einem Problem in Kontakt. Irgendwie der Support vom Hosting sagt, aus unserer Sicht funktioniert ja alles, aber die Website funktioniert trotzdem nicht. Dann mache ich dazu meinen Blogartikel zum Beispiel zu diesem Thema. Was mache ich eigentlich, wenn mein Hoster-Support mir nicht weiterhelfen kann? Also ich kann richtig diese Geschichte von so einem Notleidenden nachempfinden im Hosting-Bereich und den dann mit meinen Inhalten zu mir begleiten.
Genau. Ja.
Was ist für dich wichtiger jetzt, Customer Journey oder Sales Funnel ausarbeiten, wenn ich ganz am Anfang stehe mit echtem Marketing? Mit Content?
Ich bin kein Freund von Sales Funnel, muss ich sagen. Das ist mir zu ein eingegrenztes Modell, was nicht nachhaltig ist. Und da muss ich immer wieder ich höre einfach beim Purchase auf. Mir geht es halt nur um Verkauf. Im Marketing geht es aber nicht nur um Verkauf. Das ist dann ein reines Vertriebsthema dann in dem Moment. das ist mir zu kurz gedacht. Deswegen, ich würde immer mit einer Customer Journey beginnen. Und weil eine Customer Journey immer, ich würde auch immer nutzerzentriert versuchen zu denken. Und das ist halt im Sales Funnel nicht im Fokus. Ne?
Also dann eher denken, okay, wenn jetzt jemand mein kostenloses Tool benutzt, was und Interesse hat, vielleicht die uneingeschränkte Version zu benutzen, was braucht er denn oder was hat er denn für Sorgen, Fragen, die ich beantworten könnte, vielleicht auch über Content, damit er einfach Kunde wird. Dann brauche ich nicht großartig einen Sales Funnel aufstellen, okay, nach 5 Tagen rufen wir nochmal an und dann kriegt er noch 5 E-Mails und einen Gutschein und fünf Rabatte, sondern einfach sozusagen auch hier beim Thema Verkaufen, wenn es dann wirklich ums Verkaufen geht, mehr nutzerzentriert denken und ihn mit Hilfen dahin begleiten, dass er Kunde wird oder dass er halt auch
genau,
nicht
weniger
Kunde wird.
Ist halt auch nicht eben nicht so Vertrieb, stark Vertrieb. Der Vertrieb kann zum Zug kommen, wenn jemand reif ist, wenn jemand bereit ist. Wir kennen es alle, diese Kaltakquise-Anrufe von irgendwelchen Vertrieblern, wo ich einfach nur noch genervt reagiere, weil er halt nicht den Kontext trifft. Er ist nicht am richtigen Ort, zur richtigen Zeit mit dem richtigen Thema.
Ja,
Kontext passt nicht, deswegen kriegt er, deshalb sage ich den Leuten ziemlich schnell direkt, sorry, keine Lust, mit ihnen zu telefonieren.
Ich hatte auch letztens, habe ich mich bei so einem PR-Service angemeldet und dann habe ich dann den 3. oder 4. Anruf von einer eigentlich ganz netten Kundenberaterin bekommen, jetzt zuletzt auf meiner Mailbox. Ja, hallo Herr Wagner, ich wollte mich nochmal bei Ihnen vorstellen, ich bin Ihre Kundenbetreuerin und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wo du eh weißt, es geht wirklich nur darum, jetzt Kontakt zum Kunden herzustellen und den irgendwie...
Und die interessiert es in dem Moment nicht, wie dein Kontext ist, ob du nicht gerade voll im Stress bist, weil dein Kind schreit oder was und du rufst dann an, ich wollte doch nur, interessiert mich nicht, halt die Schnauze. So, sorry, aber...
Ja, wenn Sie Fragen haben...
ich habe gerade ganz andere Probleme, wenn mein Kind schreit. So. Das ist halt nicht nutzerzentriert.
Die müssen sich
es ist
fragen?
Ein richtig harter Job, diese Kaltakquise. Ich hatte da keinen Bock drauf, weil es ist, das ist wie Glücksspiel. Du musst ganz viel Glück haben, dass du gerade den Kontext auf der anderen Seite triffst.
Ja, die müssten sich fragen, also aus meiner Sicht, müssten die sich fragen, warum hat denn der Wagner jetzt 6 Wochen den Zugang und benutzt den nicht, den kostenlosen? So, und dann müsste ich das halt rausfinden, müsste ich halt Umfragen machen und dann müsste ich, bei mir zum Beispiel, weil ich erkenne halt nicht die große Chance für uns, da jetzt unsere Pressemitteilung einzustellen auf dem Portal. Und dann könnten die ja auf die Idee kommen, mir irgendwie halt Content zuzuschicken und mal ganz plump ein paar Erfolgsgeschichten zu erzählen, wie das funktioniert oder wie viel Reichweite kann ich machen mit meinen Sachen oder wie auch immer. Dann könnten die mich aktivieren und meine Motivation steigern, mich mal zu beschäftigen mit dem Ding. So, aber wenn ich halt den Nutzen für mich erkenne, aber nicht, wenn mir jemand anruft und auf dieser, ich finde es immer wichtig, auf der Metaebene sagt, ich will dir bloß was verkaufen. So, das, was immer rüberkommt. Ich will dir nur was verkaufen. So, das kommt bei mir immer an, bei so Kaltanrufen. Das soll nicht passieren. Wie kommt man an die Daten für die Customer Journey? Was ist da so?
Also Daten, also um eine Customer Journey und die Touchpoints wirklich zu verstehen, machst du eigentlich im Optimalfall, musst du Fokusgruppeninterviews machen, du musst mit deiner Zielgruppe sprechen, Interviews, mal Einzelinterviews, Fokusgruppeninterviews, irgendwelche Umfragen, was du auch schon gesagt hast, Befragungen, Panels, was weiß ich, du musst an den Kunden ran und ihn kennenlernen, verstehen lernen, dann und wo er sich informiert, wo er sich rumtreibt, für was für Themen er sich interessiert, was für Bedürfnisse er hat. Und dann, das sind alles Informationen, die du brauchst. Und die kannst du natürlich kombinieren noch mit Webanalyse und CRM-Daten. Und dann hast es natürlich optimal. Dann kannst du es noch mit Keyword-Recherchen und Themenrecherchen kannst du auch noch selber machen. Das ist aber eher die einfachste Form, die aber die beste Form ist natürlich immer die direkt mit dem Kunden irgendwie in Kontakt treten. Deshalb ist es ja auch immer so wichtig, wenn bei unseren Workshops, bei den Customer Journey Management Workshops, Leute von der Front dabei sind, also Service-Mitarbeiter, Callcenter-Mitarbeiter, Vertriebler. Alle, die so direkt, die haben so viel, die sind so nah am Kunden dran, dass die, dass die so viel Insights haben, die da in ihrem Kopf eigentlich nur drin sind, aber nirgendwo genutzt werden.
Eine Freundin von mir, aber mir fällt das so eine Freundin von mir, die arbeitet in einem riesigen IT-Haus und die sagt, ich habe diesen Spruch von ihr und von anderen auch gehört, so was das Marketing da sabbelt, auf gut Deutsch, hat gar nichts mit meinen Kunden zu tun. Also die arbeiten im Vertrieb. So meine Kunden, denen geht es um was ganz anderes.
Ja, das finde ich immer so geil. Ja, aber das
Marketing
das,
auf seinem hohen Ross.
Das sagt das ganz schön aus. Und wir sehen auch immer wieder, wie schwer es Unternehmen fällt, diese Kundensicht einzunehmen. Die bouncen am Anfang, wenn wir die Workshops anfangen, in den ersten Stunden, wir merken, die bouncen immer wieder zurück zu, ja, aber wir müssen doch was über unsere Produkte erzählen. Ja, dann können wir doch das erzählen, dass wir ein neues Produkt rausgebracht haben. Oh, dann können wir noch erzählen, dass wir so ein tolles Engagement für irgendein Kinderheim gemacht haben. Dann können wir noch das über uns erzählen, das über uns erzählen. Mhm. Und die dann immer wieder zurückzuziehen. Nee, was interessiert denn deinen Kunden?
Was hat so, der
was interessiert Problem? Deinen Nutzer oder deinen Kunden?
Ja.
Den muss man dann immer wieder zurückziehen und dann merken sie irgendwann auch, boah, es ist ganz schön schwer, nicht immer wieder zu uns zurückzubouncen.
So. Ja. Sollte man sich wirklich mit euch angucken, wenn man glaubt, als Unternehmer, wenn man glaubt, oder als Marketer, man will näher an die Zielgruppe ran, dann so ein Prozess, wie mit was wir aufgesagt da macht mit der Customer Journey. Wir können hier an der Stelle, glaube ich, nochmal auf unseren letzten Podcast verweisen mit dem Jürgen Rink. Die haben ja auch, du hast Fokusgruppe gesagt, die haben mit ihrem Leserbeirat ja was Unglaubliches geschaffen. Die sind ja ständig dran an ihren Kunden und entwickeln Inhalte ganz, ganz nah an den Leuten und holen sich laufend viel Feedback ab. Und ich glaube, vom Jürgen Rink kann man so viel lernen, nicht nur, was interessiert unsere Leser, sondern auch, was interessiert unsere Kunden. Weil Leser sind ja auch irgendwie immer Kunden.
Ganz,
Kunden
sind ganz Leser. Ganz wichtiges Thema. Das ist Nutzer, das ist nutzerzentriertes Marketing oder nutzerzentrierte Unternehmensstrategie. Der Kunde steht im Mittelpunkt, nicht wir.
Ja, also wenn du die Sendung noch nicht gehört hast, lieber Hörer, dann höre sie jetzt oder morgen. War extrem viel drin.
Du kannst natürlich, Thema. Du findest die Sendung bei Spotify, iTunes, Deezer oder bei YouTube.
Bei YouTube, da kannst du uns auch bewerten.
Da kannst du uns auch bewerten, überall kommentieren. Nochmal Hinweis, gebt uns die Tipps, gebt uns ein bisschen Input, auch wenn ihr was hören wollt, ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Gast bei uns hören wollt und meldet euch zu diesen Paid-Content-Tipps vielleicht. Dann werden wir euch auch erwähnen namentlich in der nächsten Sendung als Tippgeber und oder in einer der nächsten Sendungen und ja, würden uns freuen.
Adieu und bis zum nächsten Content-Kompass. Da geht's dann um Texter-Briefings. Das wird geil, glaube ich.
Das wird wieder mal geil. Es wird geil.
Content Kompass.